Schon noch ungewohnt, in diesem Teil des Gottesdienstes hier vorne zu stehen. Aber ich möchte mich herzlich bedanken bei euch für euer Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt. Und dass ich im Rahmen der Ausbildung auch Erfahrungen sammeln darf in diesem Bereich. Ich freue mich auch, mit euch jetzt zusammen einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief genauer anzuschauen. Und jetzt muss ich da gerade noch etwas holen. Zweifel. Anscheinend eine der vertrauenswürdigsten Lebensmittelmarken. Habe ich gelesen. Glauben wir dem mal? Wer hat noch nie probiert? Oder wer will mal? Nach dem Zähneputzen? Die junge Leiter greift zu. Da hinten hat es noch Leute. Ah, jetzt noch kleine. Stellen wir die mal da auf den Tisch. Vielleicht begegnet die uns sonst mal noch im Verlauf von dem Morgen. Gut. Ich lese euch den Abschnitt vor. Ihr dürft gerne mitlesen. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Wenn aber jemand von euch, da bezieht sich der Jakobus, auf die vorherigen Vers. Wann, in welchen Situationen brauchen wir überhaupt Weisheit? Und darum ist es wichtig, dass wir ein bisschen vorführen gehen. Nämlich leitet der Jakobus den Brief ein mit diesen Vers. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also, wenn in diesen Zeiten der Anfechtungen, wenn wir da Weisheit brauchen, wenn es uns an Weisheit fehlt, dann sollen wir Gott darum bitten. Jetzt, was ist das für eine Weisheit? Der Jakobus spricht von einer Weisheit, die von oben kommt, von Gott. Darum sollen wir auch Gott darum bitten. Und ohne die Weisheit könnten wir das gar nicht verstehen, was er da schreibt. Wenn wir in Zeiten von Anfechtung geraten, in schwierigen Situationen, dass wir uns dann freuen sollen. Also für mich geht das irgendwie nicht so auf. Wenn alles um mich herum gegen Freude spricht, wie kann ich mich denn da freuen? Da sträubt sich irgendwie alles in meinem menschlichen Verstand. Darum sollen wir Gott um Weisheit bitten. Und die Weisheit, die wir in diesen Situationen brauchen, sollen wir von Gott erbitten, wie nur er sie uns geben kann. Es ist eine göttliche Weisheit. Und nur sein Geist kann das in uns hinein bewirken. Dass wir uns in so Zeiten, in schwierigen Zeiten freuen können. Und unser Glaube darf erprobt werden und wir immer mehr dürfen reifen, auch in unserer Beziehung hin zu Gott. Und wenn wir die Weisheit haben, wenn der Heilige Geist in uns hinein wirkt, dann lässt er uns erkennen, was Gott am Tun ist. wenn wir in den 1. Korintherbrief hineinschauen, dann, also in den 1. Kapitel 1 bis 3, erklärt uns der Paulus viel mehr über die göttliche Weisheit. Nämlich erklärt er dort, wie Gott seinen Plan uns Menschen offenbart hat. Seine Weisheit war am Anfang verborgen, aber jetzt ist sie offenbar worden. Durch Jesus Christus. Also Gott offenbart uns seinen Weg, seine Ziel durch seinen Sohn Jesus Christus. Wenn euch das mehr interessiert, dann leset mal die Kapitel im 1. Korinther 1 bis 3. Und dort wird Jesus als die Weisheit von Gott genannt und offenbart. Dort steht auch, in Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze von der Erkenntnis und der Weisheit. Und die Botschaft von Jesus können wir gar nicht mit unserem menschlichen Verstand ganz erfassen, aber es ist Gottes Geist und seine Kraft, die in uns wirkt, dass wir mehr und mehr erkennen dürfen, was Gott am Tun ist, was sein Heilsplan ist mit uns Menschen. Wenn wir das erkennen, führt uns das aber auch in eine Verantwortung ein, als Gemeinde, aber auch als Christen. Weil Gottes Geist lässt uns auch erkennen, was Gott will, was wir tun. Und auf diesen Punkt geht der Jakobus genauer ein, in dem Vers, in diesem Abschnitt, den ich euch vorher vorgelesen habe. Wenn wir nämlich im Jakobusbrief weiterlesen, sehen wir im 3. Kapitel, dass er schreibt, dass ein weiser und ein verständiger Mann oder Mensch an seinen guten Werken erkennbar ist. Und die Werke, die listet er dann dort auf und sagt, ein weiser Mensch, ein verständiger Mensch ist rein, er ist friedvoll, mild, folgsam, voller Barmherzigkeit, voller guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Wenn ich über diese Beschreibung nachdenke, dann führt mich das automatisch wieder hin zu Jesus. Jesus, der die Weisheit in Person ist, der alles vollkommen erfüllt. Und in Jesus hinein, nur in Jesus ist eigentlich ein Leben möglich, wo nach dem Willen von Gott entspricht. Jetzt, wie kommen wir zu dieser Weisheit? Ich habe es vorher vorgelesen. So bitte er Gott und sie wird ihm gegeben werden. Wir sollen Gott darum bitten und er gibt sie uns. Da sind die Worte von Jesus auch wieder erkennbar, nämlich aus der Bergpredigt, Matthäus 7,7. Wer bittet, dem wird gegeben. Das tönt so einfach und simpel. Wenn man genauer anschaut, sieht man, dass es eigentlich eine Aufforderung und eine Verheißung in einem ist. Wir sollen bitten und sie wird uns geben. Hinter dem Vers sehe ich, wie entdecke ich wieder den Wunsch von Gott, dass er möchte, dass wir nach seinem Willen fragen, weil er ihn uns offenbaren will. Und hinter dieser Verheißung steht Gott höchstpersönlich. Gott, wo allen gern gibt und keine Vorwürfe macht. Anders übersetzt, Gott gibt gern, er gibt aufrichtig, er gibt vorbehaltlos, ohne jemanden zu beschimpfen. Das ermutigt mich, der Vers, sehr. Es ermutigt mich, zuversichtlich zu beten und vor Gott zu kommen. Weil Gott einfach gibt, darf ich ihn einfach bitten. Ich könnte eigentlich da fertig machen, wie es so einfach ist, aber ich, keine Angst, ich mache ein bisschen weiter. Da frage ich mich selber, wenn ich das so lese, wie sehe ich denn Gott? Weil ich glaube, so wie wir Gott sehen, so begegnen wir ihm auch. Je besser ich jemanden kenne, desto mehr kann ich dieser Person vertrauen. Oder eben auch nicht. Je besser ich Gott erkenne, je mehr ich erkenne, wer er ist, desto zuversichtlicher darf ich vor ihn kommen. Der Jakobus führt weiter aus und sagt, genau in dem Glauben, in dieser Zuversicht, in dem festen Vertrauen, wer Gott ist, sollen wir ihn darum bitten und nicht zweifeln. So wie der erste Vers 5 ermutigend ist, ist der Vers für mich ein ziemlicher Dämpfer gewesen, also als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Also, ich muss zuerst mal ein Chips nehmen da. Ich meine, gut, die Gebete, die ich bete, bringen die überhaupt etwas? Ich meine, jeder Mensch, der würde behaupten, er hätte noch nie zweifelt, ist ein Lügner. Wenn ich ehrlich bin, dann habe ich Fragen an Gott, die mich mega beschäftigen, die mich auch ins Zweifeln hineinbringen. Wenn ich in die Welt schaue, wo so viel Not drin herrscht, so viel Ungerechtigkeit, wenn ich sehe, dass nach jahrelangem Gebet es irgendwie gleich unerhört scheint, wenn unter uns Christen so viel Bitterkeit herrscht, so viel Streit, so viel Passivität. Oder auch der Punkt fordert mich recht raus. Wir sind ja eine neue Schöpfung in Gott. Jesus lebt in uns. Und gleich, wo machen wir den Unterschied? Wo sind wir den Unterschied? Das, so Fragen fordern mich raus. Und ich glaube auch, da im Raum befinden sich Menschen, die mit schweren Zweifeln zu kämpfen haben, aber auch zu kämpfen haben. Oder die wissen, wie sich eine Depression anfühlt. Oder wo schwere Situationen und Zeiten in Beziehungen erlebt haben. Das sind wir Menschen. Aber Gott ist mitten unter uns. Und er will uns gesund und er will uns heil lieben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er das auch gerade durch unsere Gemeinschaft machen will. Ich beobachte manchmal ein bisschen, dass wir Christen uns zurückziehen, wenn wir in eine Krise geraten. In einer Glaubenskrise. Wenn wir Zweifel haben. Und dass wir erst über unsere Probleme reden, in der Vergangenheitsform, wenn wir eigentlich schon ein bisschen über den Berg sind. Aber ich glaube genau, oder ja, vielleicht eine Frage, könnte nicht killen, der Ort sein, wo es uns Menschen eigentlich am leichtesten würde fallen, unsere Masken abzulegen. Und zu unseren Krisen zu stehen. Kirche sollte so ein Ort sein. Wir sollen so ein Ort sein. Wo wir befreit werden, uns selber zu sein. Mit unseren Fragen und Zweifeln. Und so hört die Wirklichkeit, ich meine, die kann man nicht abstreiten. Die sind da und die bringen uns zum Zweifeln. Wir wollen zwar glauben, aber wir können wie nicht. Wir haben wie die Kraft nicht. Uns fehlt die Kraft innerlich. Ich kenne so Zeiten auch in meinem Leben, wo ich habe es nur noch geschafft zu beten, hilf mir Herr, hilf meinem Unglauben. Ich will glauben, aber hilf mir. Und so ehrliche Zweifel, die berechtigen nichts, oder wie soll ich sagen, die stärken uns schlussendlich. Die stärken unseren Glauben, wie sie uns näher zu Gott ziehen. Und so ehrliche Zweifel, wenn ein ehrlicher Zweifler in diesem Raum ist, dann ist er nämlich auch parat, über seine eigenen Zweifel zu zweifeln. Es gibt aber auch tödliche Zweifel, die unseren Glauben zerstören wollen. Und manchmal dünkt es mich, dass es unter uns Christen fast ein bisschen Trend geworden ist, alles in Frage zu stellen. Das kann man doch so sehen oder so. Und unser kindlich Glauben, das Simple, das Einfache, das, weil Gott einfach gibt, darf ich ihn einfach bitten. Das geht wie verloren. Und ich ertappe mich manchmal selber bei dem Gefühl, entweder glaube ich oder ich denke. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Also, dass der Glaube wie ein Widerspruch ist zum Denken. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, wir sollen unseren Glauben mit unserem Verstand leben. Aber die Gefahr könnte darin liegen, dass wir irgendwann Gott anfangen zu denken und dass er fassbar wird für unseren Verstand. Und dann haben wir ihn in unserem Verstand wie eingesperrt, Gott, wie er denkbar geworden ist. Aber Gott sprengt unseren Verstand bei weitem. Und auf das zielt der Jakobus hin. Nämlich, also genau auf die Zweifel, auf die unehrlichen Zweifel. Im Griechischen bedeutet Zweifel Diakrinos, also übersetzt. Und im Alten Testament hat es die Bedeutung von beurteilen, unterscheiden, entscheiden. Im Neuen Testament kommt das gleiche Wort die Bedeutung vom Zweifeln über. Also wenn wir anfangen, Gottes Verheißungen zu beurteilen mit unserem Verstand, wenn wir anfangen, ihre Wahrscheinlichkeit abzuwägen, dann zweifeln wir. Seine Zusagen, seine Offenbarungen, wenn wir die gegenüber unserem menschlichen Verstand zum Maßstab setzen, dann werden wir von unseren eigenen Gedanken hin und her geworfen, wie die Meereswogen. Und so ein Zweifler, sagt der Jakobus, ist innerlich gespalten und zerrissen gegenüber Gottes Zusagen. Jeder Zweifel richtet sich eigentlich gegen Hoffnung und gegen die Zuversicht, die wir haben dürfen in Gott. Im Vers 8 beschreibt der Jakobus dann, wie der Mann oder der Mensch ist. Es ist ein wankelmütiger Mensch. Vom Griechischen übersetzt bedeutet das, er ist doppelherzig, er ist zweiteilt in sich selber. Er bittet zwar Gott, aber er rechnet gar nicht damit, dass Gott hilft. Er hat innerlich sozusagen schon entschlossen, dass Gott nichts tut. Er hat sich entschieden, im Zweifeln inne zu verharren. Und er will nicht glauben. Stell dir vor, jemand begegnet dir zweifelnd. Er nimmt dich nicht bei deinem Wort. Er rechnet eigentlich gar nicht damit, dass du etwas tust oder kannst tun. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und für mich wäre das mega verachtend. Es würde mich gar nicht ehren, wenn mir jemand so begegnen würde. Und genau diese Zweifel, die Jakobus da beschreibt, die ehren Gott nicht. Die verachten ihn. Und darum sagt er, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. So ein Gebet ist kraftlos. Es ist umsonst. Ein Gebet ohne Vertrauen scheitert. Und wir sehen es da drin, dass es genau das, die Früchte führen bringt, wo der Zweifler selber ist. Nämlich Unbeständigkeit. Schwankend ist es und unglaubwürdig. Ja, ich möchte die Frage wieder umstellen. Wie zuversichtlich beten wir zu Gott? Vielleicht schaust du deinen Glauben an und denkst, ja, mein Glaube, lange der? Aber schlussendlich zählt nicht die Frage, wie stark wir unserem Glauben vertrauen, sondern wie stark wir Jesus vertrauen. Es ist nicht, es ist der Blick weg von uns hin auf Jesus. Was, wenn unser Glaube schwach ist in diesen Zeiten, in schwierigen Zeiten? Wahrer Glaube schreit immer wieder demütig zu Gott. Hilf mir. Ich will glauben. Aber hilf meinem Unglauben. Vielleicht ist es das, was du momentan nur über die Lippen bringst. Und Jesus wird dir antworten. aus meinem persönlichen Leben merke ich, wenn ich in so Zeiten bin, dass ich mich manchmal wirklich zurückziehe und das versuche, selber einzuordnen. Aber es liegt eine grosse Kraft drin und das steht auch im Jakobusbrief, im letzten Kapitel 5, dass das Gebet miteinander kraftvoll ist. Dass wir uns sollen, unsere Schwachheit und unsere Sünden bekennen und Gott wirkt im Gebet miteinander. Darum möchte ich euch ermutigen, bringt das vor gute Leute, vor gute Freunde, was euch beschäftigt. Bringt das in die Gemeinde, dass wir miteinander dürfen vor Gott kommen und uns den Rücken stärken. Und eine Antwort oder der Schlusspunkt ist auch der, der eigentlich schon im ersten Vers steht. Wir sollen Gott um Weisheit bitten und er gibt sie uns. Und ich wünsche mir, dass wir wieder zurückkehren zu dem kindlichen Vertrauen, dass wenn wir Gott bitten und ihn bei seinem Wort nehmen, dass er uns das wird geben, was wir brauchen. Weil Gott einfach gibt, dürfen wir ihn einfach darum bitten. So simpel und so verheißungsvoll. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, Jesus, für die Zusage, die du uns gibst. Danke, Herr, dass du sagst, dass du ein Gott bist, der gern gibt, der aufrichtig gibt, ohne Vorbehalt. Und ich möchte dich bitten, dass du die Zuversicht in jedem einzelnen Herz in diesem Raum wieder stärkst. Die Zuversicht, dass du gern gibst. Dass du uns das gibst, was wir brauchen, wenn wir vor dich kommen. Amen.